Vor ein paar Tagen habe ich mich testen lassen, damit ich einen Dienst im Seniorenheim machen konnte. Und dann habe ich meine Maske angezogen und ihr wisst ja, das ist ja so elastisch. Und da flog meine Brille durch die Luft und war nicht ein Totalschaden. Aber wenn es jetzt aussieht wie eine Katzenbrille oder so, ist es deshalb, weil das geschliffen werden musste. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich euch sehen kann. Und ich wünschte, ich würde mehr Leute sehen, aber zu dieser Zeit im Jahr kann es sein, dass Menschen nicht gesundheitlich immer alle auf der Höhe sind. Aber wir freuen uns, dass wir Unterstützung haben von Gästen. Das ist schön. Dann sieht der Raum nicht ganz so leer aus. Nun möchte ich euch bitten, Römer 11 aufzuschlagen. Die große Frage, die wir beantworten wollen in diesem Kapitel, ist, was macht Gott dann überhaupt mit Israel? Macht er denn überhaupt was? Und heute wird es um die Frage gehen, widerspricht Israels Verstockung der Schrift, der Heiligen Schrift? Ich lese jetzt die Verse 7 bis 10 vor, Römer 11, Verse 7 bis 10. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen und Ohren, um nicht zu hören, bis zum heutigen Tag. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Und ihren Rücken beuge alle Zeit. Ein Ausruf an Gott. Beuge ihren Rücken alle Zeit. Ich möchte nicht sagen oder behaupten, dass das eine einfache Stelle ist oder eine angenehme. Aber sie ist eine Schriftstelle und wir legen die Schrift nach und nach aus. Und deshalb dürfen wir diesen, so unangenehm, wie wir sie vielleicht finden würden, nicht überspringen, diese Stelle. Nun, es heißt, was Israel suchte, das hat es nicht erlangt. Was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Was ist das? Ich denke, dass man das Gerechtigkeit vor Gott nennen könnte. Sie wollen vor Gott gut dastehen. Und eigentlich denke ich, nicht alle glauben an Gott, aber wer an Gott glaubt, hofft, bei Gott gut anzukommen. Israel wollte das. Aber dann lesen wir weiter in Vers 7, das hat es nicht erlangt. Also Israel versuchte vor Gott gerecht zu sein, hat es aber nicht geschafft. Und vielleicht willst du vor Gott auch gut dastehen und erlangst es nicht. Dann kannst du aus dieser Stelle lernen. Nun, innerhalb Israel, denn der Begriff Israel war eine Verallgemeinerung, Israel hat es nicht erlangt. Heißt das, dass niemand in Israel das, was sie suchten oder das, was es suchte, erlangt hat? Nein, das haben wir letzte Woche gesehen. Paulus war selig, andere Juden sind selig geworden, aber nicht alle. Also sehen wir hier, dass innerhalb Israel, innerhalb diesem Sammelbegriff, zwischen zwei Gruppen unterschieden wird. Es steht Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Sehen wir innerhalb Israel zwei Gruppen. Die Namen sind die Auswahl und die übrigen, die nicht auserwählt waren, aber die Auswahl und die übrigen. Und wenn wir dann weiter lesen in diesem Vers, ich hebe einige Gedanken aus diesem Vers hervor. Israel versuchte vor Gott gerecht zu sein. Innerhalb Israel gab es zwei unterschiedliche Gruppen, die Auswahl und die restlichen, die übrigen. Bei diesen Gruppen liegen unterschiedliche Ergebnisse vor. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen, hätten wir vielleicht erwartet, haben es nicht erlangt. Aber was steht da? Wurden verstockt. Wow, das sind harte Worte, unangenehme Worte. Nicht verstockten sich, sondern wurden verstockt. Nun, war diese Verstockung, steht diese Verstockung im Anklang oder Einklang, Entschuldigung, Einklang mit der Heiligen Schrift? Ja, die ist für Gott und sollte für uns keine Überraschung sein. Die Schrift sagte diese Verstockung voraus, sagte, dass es so ist, und wir sollten nicht sonderlich überrascht sein, wenn es auch so weiter der Fall war. Eine Verstockung wurde von der Heiligen Schrift vorausgesehen, und wir lesen jetzt in Vers 8, wie geschrieben steht. Und wenn wir ein bisschen zurückdenken, ich weiß, die Serie, der Rest der Serie liegt Monate zurück, ein halbes Jahr sogar. Im Juli hatten wir dann die vorletzte Botschaft gehabt. Und dann letzte Woche war das erste Mal wieder, wo ich mich mit dieser Serie befasst habe. Also da liegen einige Monate dazwischen. Aber wenn ihr zurückdenkt, dann wisst ihr, dass in Kapitel 9 und in Kapitel 10 Paulus reihenweise Schriftbezüge hatte. Er bezog sich auf die Propheten, auf das Gesetz, auf die Psalmen und so weiter. Er zitiert und zitiert und zitiert. Und jetzt tut er das wieder. Er sagt, wie geschrieben steht. Und was er damit sagen will, ist, das, was ich euch sage bezüglich der Verstockung des Volkes Israel, steht im Einklang mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel, mit dem Alten Testament. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen, um nicht zu sehen, und Ohren, um nicht zu hören. Das ist interessant. Sage ich gleich etwas dazu. Aber Augen hat er sie gegeben, um nicht zu sehen. Was sind denn das für Augen? Ohren, um nicht zu hören. Bis zum heutigen Tag. Also als er das geschrieben hat, war das schon 1440 Jahre her. Also seit der Zeit bis zu Paulus waren es weit über 1000 Jahre. Seitdem, wir werden das gleich in den Büchern Mose sehen, in 5. Mose. Und dann Vers 9, und David spricht, also wieder ein Bezug zur Schrift. Ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden, eine Verwünschung, und zum Fallstrick, und zum Anstoß, und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken, bitte beuge alle Zeit. Also ein Ruf an Gott, ein Bitte, dass er ihren Rücken beugt. Nun, das sind Bezüge auf die Heilige Schrift. Wir sollten also nicht sonderlich überrascht sein. Nun schauen wir uns die Bezüge, die Stellen im Alten Testament an. Ich werde diese vorlesen und nachher, so der Herr mir Zeit dafür gibt, na gut, er stellt mir schon jede Menge Zeit zur Verfügung. Wir haben gestern im Auto einen Bericht von einem Prediger gehört. Für gewöhnlich predigte er 2 Stunden, also jede Botschaft war 2 Stunden lang. Aber er sagte, seine Hörer brauchten das. Wenn ich weniger lang predige, dann könnt ihr vielleicht davon ausgehen, dass ihr weniger Bedarf habt, weiß ich nicht, oder dass ich nicht gesteinigt sein möchte. Aber okay, gut, hebt bitte keine Steine auf, kehren wir zur Schrift zurück. Das erste Zitat, es heißt, denn es steht geschrieben. Und wir erwarten, dass es vielleicht an einer Stelle geschrieben steht. Und wir wollen wissen, wo steht denn diese Stelle in der Einzahl? Aber es ist nicht in der Einzahl. Du wirst den Inhalt von Vers 8 nicht an nur einer Stelle im Alten Testament finden. Wo findet man dann diesen Inhalt? Wie ihr seht, in 5. Mose, ich weiß, die Schrift ist da klein, aber ich lese vor, 5. Mose 29, fangen wir damit an. Ich schlage 5. Mose 29 auf. Wir hatten gerade von Josua gehört, dass er dann das Volk ins gelobte Land geführt hat. Als das Volk in die Wüste kam, hat Gott dem Volk in 2. Mose, haben wir auch einen Bezug gehabt heute, das Gesetz gegeben. Am Ende der 40 Jahre in der Wüste, bevor das Volk, ich denke es war gleich bevor das Volk ins gelobte Land gegangen war, natürlich, denn es ist am Ende von 5. Mose, rief Mose das Volk zusammen und hielt dann eine Predigt und hat dann in, ich vergesse jetzt wie vielen Reden, 4 oder 5 Reden, das gesamte Gesetz zusammengefasst, alles wiederholt für das Volk. Nun sind wir in 5. Mose 29 und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen, ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen, dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat. Nun überlegt man sich und sagt, ich dachte, die Leute waren in der Wüste verstorben. Ja, alles, was zu der Zeit, wo sie sich weigerten, ins Land, ins gelobte Land hineinzugehen, älter war als 20 Jahre, hat es nicht geschafft. Aber kannst du dich schon an das erinnern, zurückerinnern, was vor deinem 20. Lebensjahr passiert ist? Manche haben noch nicht die 20 Jahre. Also, aber ihr werdet euch mit 60 Jahren noch an die Zeit vor 20 erinnern können. Und wenn es so etwas war, wie zum Beispiel Hagel oder Heuschrecken oder Wasser zu Blut und alle diese Plagen und das Passafest und die furchtbare Nacht, wo den Ägyptern alles Erstgeborene verstorben war und so. Und natürlich auch alles Wundersame, was der Herr, wie der Herr das Volk in der Wüste versorgt hat. Daran wirst du dich auf jeden Fall erinnern können. Und er sagt, ihr wisst, was Gott gemacht hat. Alles, was geschehen ist, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder, und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen, und Ohren, die hören. Das ist interessant. Der Herr hat euch die Augen und die Ohren noch nicht gegeben. Nun, sicherlich gab es unter dem Volk Menschen, die bekehrt waren, Menschen, die selig waren. Wir haben heute von einem gehört, Josua, der in diesem Zelt der Begegnung weilte. Und es gab sicherlich auch andere, deren Herzen der Herr in Bewegung setzte. Aber Gott nimmt es auf die eigene Kappe. Mose sagt, Gott hat euch dieses Herz noch nicht gegeben. Nun, wenn das uns vielleicht ein bisschen aus der Fassung bringt, sollten wir uns auch an die Stelle in dem Neuen Testament erinnern, wo der Herr Jesus gesagt hat, wem gegeben wird, dem wird mehr gegeben, aber wem nichts gegeben wurde, wird das, was er hat, weggenommen. Und Menschen, die nicht den Glauben an den Tag legen, obwohl sie die Werke Gottes sehen und die Möglichkeit zum lebendigen Glauben haben, dem wird dann nach und nach die Möglichkeit, also ich sage nach und nach, es könnte auch schlagartig sein, aber denen wird die Möglichkeit genommen, sodass sie nicht mehr glauben können. Herr Jesus sagte, ihr könnt nicht glauben. Es ist das Wort Dynamis. Manchmal hört man Prediger, die sagen, Dynamit. Ja, Dynamit wurde viel, viel später erfunden. Aber das Wort Dynamis, das hat mit Fähigkeit zu tun, mit Kraft. Und der Herr sagte, ihr seid dazu nicht imstande. Ihr seid nicht dazu in der Lage zu glauben. Es kommt eine Zeit, wo der Herr sagt, nein, du kannst nicht mehr. Oh, das ist schrecklich. Manche denken, oh, ich werde meine Gelegenheit haben. Kurz vor meinem Tod werde ich mich für Gott entscheiden, für Jesus entscheiden. Denk bitte nicht so. Wenn du dich verstockst, nimmt dir Gott oft. Also auf jeden Fall nimmt Gott Menschen die Fähigkeit überhaupt zu glauben. Ich möchte sagen, er gibt ihnen die Fähigkeit und er nimmt sie auch. Es ist alles Gnade, wenn wir an ihn glauben können. Aber das hat mit 5. Mose 29,3 zu tun. Gott hat euch bis zum heutigen Tag kein Herz gegeben. Dann lesen wir in Jesaja 6, ihr kennt die Stelle, wo Jesaja dann den Herrn hoch und erhaben gesehen hat. Und der Herr sagte, wer wird für uns gehen? Wen kann ich suchen? Wen kann ich senden? Wer wird für uns gehen ans Haus Israel, um dem Haus Israel zu verkünden. Jesaja, der da steht in dieser Vision, bietet sich an. Ich hörte die Stimme des Herrn fragen, Vers 8, Jesaja 6, Vers 8, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Vielleicht in Bezug auf die Dreieinigkeit. Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immer zu und erkennt nicht. Mache das Herz dieses Volkes unempfänglich, und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es sich nicht bekehrt und für sich Heilung findet. Und er fragte, wie lange, Herr? Und es sollte eine lange Zeit sein. Nicht unbedingt der Dienst den man gerne haben würde als Prophet. Man möchte gerne gute Ergebnisse haben, viele Bekehrten. Aber nein, verstocke dieses Volk. Dann können wir in Jesaja 29 weitere Worte, ähnliche Worte lesen, worauf, ich meine, Paulus Bezug genommen hat in Römer 11, Vers 8. Jesaja 29, ich lese die Verse 9 und 10. Es heißt, dass Israel schwankt wie ein Betrunkener. Und jetzt in Vers 10. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen. Und eure Häupter, wer sind die Häupter? Die Seher, verhüllt. Als ich darüber nachgedacht habe, hieß es nicht, ich habe die Augen der Propheten verschlossen und die Seher der Häupter verhüllt, sondern die Leute, die für euch sehen sollten, die Hellseher, die Seher, die, ich meine nicht Hellseher im schlechten Sinn, aber die Propheten sollten eine Sicht haben, die Gott ihnen verschenkt. Die sollen die Augen des Volkes sein. Das war ihre Funktion. Und Gott sagt, der Herr hat eure Augen, sprich die Propheten, verschlossen. Und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Die Leute, die dem Volk Richtung geben sollten, Licht verleihen sollten, würden verstummen, würden nicht mehr imstande sein, dem Volk eine Stütze und eine Hilfe zu sein. Das heißt nicht, dass alle Propheten falsche Propheten waren, dass alle Leiter schlechte Leiter waren, die Seher, sondern dass das Volk nicht imstande war, Hilfe zu vernehmen von denen, die ihnen eigentlich damit dienen sollten. Jesaja zum Beispiel war ein getreuer Prophet. Und doch hieß es, du treuer Mann, also ich habe dich gerade gereinigt mit einer Kohle von dem Altar, du sollst meine Worte sprechen, du gehst für mich, du dienst mir, aber dein Dienst wird sein, dass du die Augen der Menschen verklebst, die Ohren zuhältst. Zum Beispiel. Ja, Bezug habe ich schon genommen auf Matthäus Kapitel 13. Wenn ihr euch in der Bibel gut auskennt, wisst ihr vielleicht, dass in Matthäus 13 die Gleichnisse sind. Der Herr Jesus Christus erzählte reihenweise Gleichnisse. Das Reich des Himmels ist wie. Und dann hat er verglichen und hat Bezüge genommen. Es sind Dinge in unserem Alltag, die ähnlich sind wie der himmlische Alltag oder die himmlische Realität, die geistlichen Realitäten. Also erzählt er von dem Seemann, der hinfortgeht und sät und streut und Saat fällt hierhin und dorthin und es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Und lasst uns beten. Okay, tschüss. Geht nach Hause und die Leute haben diese Geschichte gehört, aber keine Erklärung. Das mit Beten steht nicht in der Schrift, falls ihr euch nicht daran erinnern könnt, aber stellt euch vor, es würde nur dieses Teil geben und dann wird man entlassen. Und die Jünger kamen zu dem Herrn und sagten, was machst du? Wir verstehen das nicht. Und er sagte, ja, und es ist gut, wenn wir das lesen. Matthäus 13, die Verse 10 bis 15. Da traten die Jünger herzu, Matthäus 13, 10, und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete, und der Er hier ist Jesus, und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Merkt, ein Herz wurde dem Volk nicht gegeben. Hier, es ist ihnen nicht gegeben zu verstehen. Gott muss nicht jedem die gleichen Möglichkeiten geben oder weitere Möglichkeiten geben, wenn sie sich gegen die Wahrheit und das Licht versündigen, die beziehungsweise das sie haben, ist er nicht verpflichtet. Er ist niemandem verpflichtet. Außer er verspricht etwas. Dann hat er sich verpflichtet und steht auch dazu. Vers 12. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Und es wird an ihnen, Vers 14, die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, und mit den Ohren hören sie schwer, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Wir mögen diese Worte vielleicht nicht mögen. Wir finden sie vielleicht unangenehm, aber das sind Worte Jesu und sie sind klare Worte, obwohl viele mit diesen Worten hadern. Und dann, um nach Jesaja zurückzukehren, Jesaja 44. Ich lese Vers 18 vor. Sie erkennen, also sie nehmen etwas wahr und verstehen es nicht, denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen. Das ist seine Absicht. Er hat, man kann ja auch sagen, mit dem Resultat, mit dem Ergebnis. Er hat ihre Augen verklebt. Er wusste, wenn ich das mache, werden sie nicht sehen können. Es muss ja seine Absicht gewesen sein, nicht nur das Resultat. Oh, tut mir leid, ich habe eure Augen verklebt. Ach, ich bin überrascht, ihr könnt nicht sehen? Seht ihr, das macht keinen Sinn. Es muss doch eine Absicht Gottes sein. Denn er hat ihre Augen verklebt, dass sie nicht sehen, und ihre Herzen, dass sie nichts verstehen. Und merkt in Vers 19, keiner nimmt es zu Herzen. Seht ihr, Gott verstockt die sich verstocken. Er macht die schwerhörig, die nicht hören wollen. Er macht sie blind. Er verfinstert diejenigen, die nicht sehen wollen, die ihr Herz nicht ihm ausliefern, die verstockt er, denen gibt er kein neues Herz, auf keinen Fall. Natürlich gibt es einen gnädigen Gott. Und die Bibel sagt, ich glaube Psalm 15 oder 14, dass keiner, der nach Gott sucht. Das wird auch in Römer 3 wiederholt und zitiert. Wir wissen, das ist der eigentliche Zustand der Menschen. Abgesehen von Gnade würde keiner das Leben haben. Aber bitte rechnet nicht damit, dass wenn du Gott ablehnst, er dich annimmt. Dies ist eine sehr ernstzunehmende Warnung. Du solltest nicht meinen, dass du eigentlich oder irgendwie spielerisch mit deinen Chancen, die Gott dir gibt, umgehen könntest ohne dass es gravierende Folgen gibt, geben würde. Ich gehe ein bisschen in die fünfte Pointe oder den fünften Punkt über. Aber der zweite Zitat in den Versen 9 und 10 ist ein Zitat von Psalm 69. Und wenn man diesen Psalm liest, stellt man fest, dass das ein messianischer Psalm ist. Nun, es gibt Menschen, die sagen, alle Psalmen sind messianisch. Aber Psalm 69 ist eindeutig messianisch, zumindest in gewissen Teilen. Wenn ich dann euch ein paar dieser Zeilen vorlese, werdet ihr dann erkennen, dass sie Bezug nehmen auf den zukünftigen Messias, auf den Messias, der aus der Sicht des Psalmisten noch kommen sollte. Wir sind im Psalm 69 und ich lese zum Beispiel nur Vers 22 vor den anderen Versen. Und sie gaben mir Gale zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Kommt das euch bekannt vor? Okay, ich sehe vehement, ja, doch, okay. Sie gaben mir Gale zur Speise und Essig zu trinken in meinem Durst. Ihr Tisch vor ihnen soll zur Schlinge werden und zum Fallstrick den Sorglosen. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht mehr sehen, und ihre Lenden sollen allezeit wanken. Das ist eine Verwünschung. Der Herr Jesus Christus betete, Vater, vergib ihnen. Als sie seine Hände festnagelten ans Kreuz. Aber wir sehen sowohl die Gnade Gottes, als auch das Gericht Gottes. Die Menschen, die ihn da festnagelten, ich würde sagen zum größten Teil, die Menschen, die ihn ablehnten, gingen dann ins Verderben. Und das ist das, was Paulus jetzt in Römer 11 beschreibt. Er sagt, Israel ist größtenteils nicht errettet worden. Es gibt doch eine Auswahl. Es gibt einen Überrest. Aber die Mehrzahl sieht sich wieder in den Versen von Psalm 69, 23 und 24. Möge ihr Tisch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und so weiter. Nun, ich habe euch diese Verse geschildert, wo die Zitate herstammen. Nun möchte ich ein bisschen in die Details gehen. Wir werden nicht alle Verse nach und nach nachschlagen, wie wir es soeben getan haben. Aber ich möchte ein bisschen mehr auf die Einzelheiten, auf die Aussage dieser Stellen zu sprechen kommen. Die Einzelheiten der Verstockung. Merkt, dass sie verstockt worden sind. Wer ein bisschen vertraut ist mit der Grammatik, wird wissen, dass das passiv ist. Das heißt, es ist ihnen passiert durch einen anderen Akteur, durch einen anderen, der auf sie quasi eingewirkt hat. Ein anderer hat es getan. Und wir fragen, wer ist dieser Akteur? Es ist Gott. Gott hat ihnen gegeben, der Herr, der hat es getan. Und der Psalmist betet zu Gott. Also bittet er, dass Gott handelt. Und er sagt, tu es, es ist eine Verwünschung, möge es geschehen. Ein Gebet, eine Verwünschung, wie gesagt, Gott lasse es geschehen. Und Gott sagt, er tut es auch. Wir können darüber diskutieren, ob wir so beten sollten, aber Gott tut es, es geht in Erfüllung. Eine ausführlichere Beschreibung anhand von dem, was in Vers 8 zitiert wurde, sehen wir jetzt, das, was Gott gemacht hat. Was hat denn Gott gemacht? Er hat anderes gegeben als das, wonach sie trachteten. Er hat ihre Sinne verschlossen. Und das ist furchteinflößend. Wenn Gott einem Menschen eine Täuschung gibt. Letzte Woche musste ich mit Erschrecken feststellen, dass ein kleines Kind sagt, wie kannst du Dinge verschwinden lassen und mir aus dem Ohr ziehen? Und da habe ich gedacht, da muss ich schon ein bisschen vorsichtig sein. Also ich behaupte nicht, ein Magier zu sein, ein Zauberer, irgendwie die Kräfte von der anderen Seite zu gebrauchen. Ich habe erklärt, das ist eine Täuschung. Schau mal, wo die Münze ist. Es sieht nur so aus, wenn ich sie verschwinden lasse. Aber stellt euch vor, Gott würde uns dauernd eine Täuschung geben. Wenn das, was wir sehen, nicht der Realität entsprechen würde. Hier heißt es, ihr Tisch. Ein Tisch ist da, wo man sich bedient, wo man hofft auf Gemeinschaft, auf Annahme, auf Stärkung, Nahrung. Manche von euch werden miteinander essen heute zu Mittag und ihr werdet erwarten, dass die Leute, mit denen du am Tisch sitzt, dir freundlich gesinnt sind und dich annehmen und dir nur Gutes geben, nur Gutes und was heißt das denn? Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Aber Gott lässt ihr Tisch zur Schlinge werden. Eine Schlinge, also so ein kleines Seil, und du trittst drauf und dann auf einmal bist du Kopf unten und Füße hoch und du bist gefangen. Und Gott fängt sie in ihrer eigenen List, heißt es an manchen Stellen. Also, willst du listig mit Gott umgehen, geht er dann listig mit dir um. Willst du Gott täuschen, täuscht er dich. Das ist ja nicht unbiblisch. Vielleicht sehen wir die Stelle, wenn ich so weit komme in die Notizen. Aber er hat ihre Sinne verschlossen. Er hat verhüllt, zugedeckt, verklebt. Das sind die Worte, die hier gebraucht werden. Wem hat Gott dies gemacht? Menschen innerhalb einer Gruppe, die sonst jeden geistlichen Vorteil hatte. Wenn er das mit Israel macht, denkt bitte nicht, dass er das nicht mit der Kirche oder mit der Gemeinde machen würde. Wir haben jeden geistlichen Vorteil, aber Israel hatte das auch. Und wir werden auch ein anderes Mal sehen, dass Gott sagt, hey, wenn ich mit den Juden so umgegangen bin, warum denkt ihr, ich würde nicht mit den Nationen ebenso umgehen? Also heißt es hier, ihr und den Sorglosen und ihre, es ist ein Bezug auf Israel, das Volk, das eigentlich die Verheißungen bekommen hat. Aber nicht das gesamte Volk. Die Auswahl ist teilhaftig an den Segen. Eine ausführlichere Beschreibung anhand von den Versen 9 und 10 jetzt, um was es geht. Ihr Tisch, also wie gesagt, da wo sie sich stärken wollen, soll ihnen zum Fall werden, zur Schlinge, ihre Augen. Mit unseren Augen verstehen wir, nehmen wir unsere Umgebung wahr. Es gibt auch eine geistliche Umgebung. Und Gott hat ihr Verständnis finster werden lassen. Das heißt, erblindet. Ihre Lenden. In dem Buch Prediger heißt es in dem letzten Kapitel oder vorletzten Kapitel, denke an deinen Schöpfer in deiner Jugend, bevor die mühsamen Tage passieren, wo die Starken sich krümmen, also die Starken sind wahrscheinlich die Oberschenkel. Gestern habe ich einen Artikel gesehen online, warum man Muskelschwund erlebt, hinten und vorne, in den Oberschenkeln und im Gesäß. Also wenn man älter wird, werden Muskeln abgebaut, damit man vielleicht Reserven hat, Fettreserven. Und manche, wenn sie älter werden, verlieren auch diese Reserven. Okay, die Starken krümmen sich. Man wird zitterig. Man hat Angst vor der Höhe. Von jeder Anhöhe heißt es. Und hier heißt es, ihre Lenden, ihre Kraft soll wanken. Die Starken zittern. Die Lenden werden gelöst. Wie bei dem König in Babylon an dem Abend, wo er dann erobert wurde. Es lösten sich die Hüften, sagen wir es so. Die Elemente der Verstockung. Ein Geist der Betäubung. Also wenn ein Tier kurze Zeit gezähmt werden soll, damit die Ärzte, Tierärzte es behandeln können, dann betäuben sie dieses Tier. Und dann geben sie dem Tier, verabreichen sie ein Gegenmittel. Aber Betäubung, schläfrig machen, eine Droge, die benebelt. Gott gibt diesen Menschen einen Geist der Betäubung und nicht unbedingt das Gegenmittel. Augen, dass sie nicht sehen. Augen, wie es in Elberfelder steht, um nicht zu sehen. Also, dass sie nicht sehen oder um nicht zu sehen. Das, womit man sich visuell orientieren sollte, oder sollte können, versagt. Vielmehr wird es verhindert. Stell dir vor, du gehst zum Augenoptiker und er gibt dir eine Brille, durch die du nicht sehen kannst. Oder du gehst zum Chirurg und erwartest, dass dir diesen grauen Star entfernt wird. Übrigens, diese Verstockung heißt Hornhaut oder grauer Star. Und anstatt, dass dies entfernt wird, wird sie nur verstärkt, dicker gemacht. Ohren, dass sie nicht hören. Also er gibt mit Absicht Ohren, die nicht funktionieren. Denn man hat die Ohren, die man hatte, nicht für ihn gebraucht. Also sagt er, okay, anstatt Hörgeräte werden wir Taubheitsgeräte geben. Also Ohrenstöpsel gebe ich euch. Und in 2. Mose 4, Vers 11 sagte der Herr, wer hat den Mensch sehend oder blind gemacht? Bin ich es nicht, der Herr? Als meine Enkelinnen, als bei ihnen festgestellt wurde, dass sie komplett gehörlos waren, war dieser Vers mir aber ein Trost. Wer hat sie gemacht? Wer hat die Blinden gemacht? Wer hat die Stummen oder die nicht hören? Wer hat sie gemacht? Dann wusste ich, auch diese sind von Gott gemacht worden. Das ist nicht unbedingt eine Besessenheit oder so. Manche würden sagen, wir müssen unbedingt die Dämonen der Taubheit oder der Blindheit austreiben. Nein, Gott hat gesagt, ich habe sie gemacht. Es stimmt, dass der Herr Jesus Christus manche davon befreit hat, aber nun, wenn man aber geistlich nicht sehen will, dann sagt Gott, okay, dann bestätige ich dich darin. Dann darfst du nicht sehen. Der Tisch, der ihnen zu etwas Nachteilhaftem wird, zur Schlinge, man wird gefangen, zum Fallstrick, wie ein Stolperdraht. Manche tun das aus Spaß. Zum Anstoß, man kommt einfach nicht weiter. Also Kopf gegen die Wand, aber nicht durch. Man kommt nicht weiter, Kopf gegen die Wand. Das Wort ist Skandalon, manchmal übersetzt Ärgernis. Wird man nicht verärgert, wenn man gegen eine Schranke schiebt und denkt, sie müsste dann mich eigentlich reinlassen und sie leistet Widerstand. Was für ein Ärgernis, man wird frustriert. Es ist ein Hindernis. Gott hindert manche Menschen daran, an ihn zu glauben. Und zur Vergeltung. Man wird bestraft. Es gab Nationen, die gegen Israel sich auflehnten. Da steht, dass Gott ihnen einen Geist gegeben hat, damit sie gegen Israel kämpfte und verlor, haushoch verlor. Gegen den Verkehrten erzeigst du dich entgegenstreitend, steht in 2. Samuel und Psalm 18. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen. Ihr Rücken soll gebeugt werden, dass Gott sie belastet und krümmt und sie zu Sklaven macht. Wir können meinen, dass wir im Recht sind, wenn wir solche Worte verurteilen, aber der Herr Jesus und der Apostel Paulus zitieren solche Worte aus dem Alten Testament und sagen, Gott macht es. Gott hat dieses Gebet erhört. Und ich will, wie gesagt, nicht in diesem Moment darüber diskutieren, ob Christen heutzutage ebenso beten sollen. Wir wissen, dass es zumindest in manchen Situationen angebracht ist, die uns verfluchen zu segnen und für die, die uns verfolgen, zu beten. Aber nehmen wir zur Kenntnis, dass Gott nicht immer die vergibt oder denen vergibt, die Menschen zu Tode verfolgen. Und Gott geht auch nicht immer sanft mit solchen um, die sich vor der Wahrheit abkehren. In 70 nach Christus wurde Jerusalem zerstört, vollends zerstört. Da starben Hunderttausende von Menschen. Oh, die Juden haben tapfer gekämpft. Ich habe das jüngst gehört in einem Lesebuch. Ich habe die jüdischen Kriege und so weiter von Josephus gelesen, gehört. Oh, wie haben sie tapfer gekämpft. Tag um Tag, Woche um Woche, bis es aber keine mehr gegeben hat. Und die Dauer, hier stehen zwei Worte, bis auf den heutigen Tag und am Ende alle Zeit. Und das wirft die Frage auf, sind sie gefallen, um nicht wieder aufzustehen? Gibt es dann keine Zukunft für die Juden, für Israel? Die Frage wird ein anderes Mal beantwortet. Aber merkt, bis auf den heutigen Tag, mittlerweile sind es 3400 plus Jahre, wo die meisten Juden nicht im Sinne Gottes gerecht waren. Viele waren selbstgerecht, aber wenige waren vor Gott wirklich gerecht. Und das sage ich nicht mit Schadenfreude. Das sage ich nicht, weil ich das Volk nicht lieben würde. Ich liebe es. Es ist von Gott vielmehr geliebt und hat eine herrliche Zukunft. Aber die Realität ist, sie sind nicht den Weg Gottes gegangen, den Weg Gottes gegangen. Und Gott hat sie verstockt, ihre Augen verklebt. Und obwohl es orthodoxe Juden gibt, gibt es eine große Anzahl von Juden heutzutage, die Atheist sind. Die glauben nicht einmal an Gott. Was für eine Verstockung. Was für eine furchtbare Finsternis. Und es ist darauf zurückzuführen, dass sie dem Licht nicht glaubten, das ihnen beschert wurde, gegeben wurde. Und meinen wir, dass es bei uns anders sein wird? Nun, ich möchte zwei Menschengruppen hier ansprechen. Also ob hier in unserer Mitte oder vielleicht online oder die später mal die Botschaften hören. Menschen widersetzen sich Gott auf zweier Weise. Erstens durch Selbstgerechtigkeit. Es kann sein, dass du sagst, ich bin aber ein guter Mensch. Ich müsste bei Gott bestehen. Ich müsste Gott wohlgefällig sein. Wozu brauche ich denn Jesus? Ich bin schon gut genug. Sein Opfer bringt mir nichts. Warum sollte ich dann Errettung benötigen? Ich bin auf dem guten Weg. Das ist Selbstgerechtigkeit. Und Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen gibt er Gnade. Das ist die eine Menschengruppe, vielleicht auch in unserer Mitte. Die andere sind die Gottlosen, die Gesetzlosen, die Gebote Gottes überhaupt nicht einhalten wollen. Also sie wollen sündigen, sie wollen den Genuss, auch wenn er nur kurz ist, genießen und sie wollen den Weg der Zucht nicht gehen. Denkst du denn, wenn du Gottes Angebot ablehnst, wenn du dieses Licht, welches Jesus ist, ablehnst, dass du dann auf weitere Chancen rechnen oder mit weiteren Chancen rechnen könntest und auf andere Chancen hoffen könntest? Hoffen vielleicht, aber es gibt keine Garantie. Heute ist der Tag des Heils. Sag bitte nicht, ich werde mich weiterhin anstrengen und unter Beweis stellen, wie gut ich bin. Bist du selbstgerecht? Sag nicht, ach, ich möchte noch ein bisschen mehr von der Welt kosten. Ich will mich ein bisschen mehr, länger an der Sünde der Welt erfreuen. Nein, weil wenn du dich verstockst, könnte Gott sagen, okay, dann verstocke ich, dann bestätige ich dich darin. Schaut nur das Beispiel von Pharao an. Er verstockte sich und später war es nicht mehr nötig. Der Herr verstockte ihn auch. Er konnte nicht mehr. Er war nicht mehr imstande. Wir raufen uns die Haare. Wir sagen, wie ist es möglich, dass ein Mensch so dumm sein kann? Selbst seine Leute im Hof haben gesagt, wollen Sie Ägypten zugrunde legen? Oder was auch immer man sagt. Aber er verharrte in seiner Sturheit und Ägypten litt sehr darunter. Und du, bist du dann anders? Lasst uns diese Stelle zum Schluss ein letztes Mal lesen und nehmt bitte zu Herzen Römer Kapitel 11, die Verse 7 bis 10. Wie nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt. Die Auswahl aber hat es erlangt. Die übrigen dagegen wurden verstockt. Wie geschrieben steht, Gott hat ihnen einen Geist der Betäubung gegeben, Augen um nicht zu sehen und Ohren um nicht zu hören bis zum heutigen Tage. Und David spricht, ihr Tisch soll ihnen zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zum Anstoß und zur Vergeltung. Ihre Augen sollen finster werden, dass sie nicht sehen, und ihren Rücken beuge alle Zeit. Möge Gott dir heute helfen, es mit der Sklaverei zur Sünde, ja, zu schließen. Hab damit nichts mehr zu tun. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die gute Nachricht von Jesus Christus. Wie kannst du das tun? In diesem Moment kannst du einfach erkennen, dass du sündig bist, ob selbstgerecht oder sehr ungerecht. Es kommt auf dasselbe hinauf. Bekenne das dem Herrn. Sage, hilf mir, dem Sünder. Und dann bekenne ihn als dein Retter, als dein Opfer für die Sünde, als deinen Herrn an. Ab jetzt bekenne dich zum Herrn. Nicht, ich behaupte, dass ich in den Himmel komme sondern nein, ich bekenne, dass Jesus mein Herr und Retter ist, meine einzige Hoffnung, meine einzige Chance. Er starb am Kreuz für meine Schuld und Sünde und sein Opfer am Kreuz habe ich im Glauben angenommen und deshalb nenne ich ihn meinen Herrn. Wenn du das tun würdest, würde er dich augenblicklich erretten und zu seinem Kind machen. Er würde sogar in dich einziehen und dir die Befähigung geben, die dir jetzt fehlt, seinen Willen zu tun. Du wärest ein Kind Gottes durch die Gnade. Verstockst du dich aber, rechne nicht damit, dass es das nächste Mal, wenn du vielleicht sogar eine klarere Botschaft hörst, dass du besser imstande sein wirst, dich dafür zu entscheiden. Nein, heute mache von deiner Chance, von deiner Gelegenheit jetzt Gebrauch. Lasst uns beten. Herr, diese Worte sind erschreckend. Das ist eine Warnung, die uns zittern lässt. Wie furchtbar ist es, solch eine große Möglichkeit oder Gelegenheit zu haben und diese zu verspielen. So sorglos damit umzugehen, so rücksichtslos. Was für eine Fahrlässigkeit, was für ein Verlust. Oha, wir bitten für solche, die verstockt sind, dass diese Verstockung durch deine Gnade aufgehoben wird, dass die Menschen sagen werden, ich erkenne, dass ich verstockt bin und ich habe Furcht davor, dass mich Gott weiter verstocken würde, sodass ich nicht mehr imstande wäre, sodass ich nicht mehr an ihn würde glauben können. O Herr, möge heute der Tag des Heils sein für einen Hörer, ob in diesem Raum oder woanders. Bitten wir im Namen Jesu und zu deiner Verherrlichung. Amen.